Willkommen zu einer neuen Episode hier bei Conscious Gangster, dein Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und zwar heute zu einem Q&A. Ihr durftet mir auf Instagram Fragen stellen und ich werde sie jetzt beantworten. Ich habe mir 8 rausgesucht, die so auch mehr oder weniger zusammenpassen, da sie irgendwie alle im mentalen Bereich sind. Und es waren noch einige mehr dabei, aber ich fand die jetzt eigentlich ganz sinnvoll. Und das waren auch die, die am häufigsten vorkommen. Und ich sag euch hier mal kurz, welche ich mir gerade rausgesucht habe, die ich jetzt beantworten werde. Ganz oft, am öftesten, die Frage, wie geht es mir? Wie geht es dir momentan? Gesundheitliche Situation. Das heißt, das auf jeden Fall, wie geht es mir aktuell? Dann die Frage, wie alt ich bin. Dann, ob ich mich schön finde, wie ich gerade bin oder optisch lieber wieder so wäre wie früher. Wie ich mit Angst vor Zurückweisung umgehe. Wie ich damit umgehe, wenn Leute mir vorwerfen, nicht schnell genug zuzunehmen. Was meine Zukunftspläne sind. Wie ich mit Leid und Schmerz umgehe. Und wie ich Motivation finde in Phasen, in denen ich mich kraftlos und energielos fühle. So, das sind jetzt die Fragen, die ich hier wie immer intuitiv aus mir heraus beantworten werde. Ja, es ist schon so eine richtige Weihnachtsstimmung. Ich bin gerade bei meiner Familie. Gestern bin ich angekommen und ich liebe es einfach zu Hause bei meiner Familie. Ich liebe Weihnachten, ich liebe die Weihnachtsstimmung. Wir haben gerade noch zu Abend gegessen und ganz viele Plätzchen. Ich liebe Plätzchen, über alles. Weihnachten macht mir einfach so viel Spaß und Freude, weil alle zusammenkommen und es bei uns auch immer so ein friedvolles Fest ist und ich bin auch so dankbar, dass es so sein kann. Und ja, ich muss sagen, mir geht's mental richtig, richtig, richtig gut. Ja, ich bin einfach froh und glücklich, dass ich sein kann, soweit, dass es mir mental so gut geht. Körperlich ist es nach wie vor, deswegen fragen auch so viele, ist es schwieriger, aber ich fühle das nicht. Also ich fühle keine Energielosigkeit oder ich fühle das nicht, dass mir zum Beispiel, dass meine Hormone nicht produziert werden. Das fällt mir irgendwie körperlich nicht, das beeinträchtigt mich körperlich nicht, weswegen es mir sehr gut geht. Und ich bin halt auch auf dem Weg, also ich bin in sehr, sehr, sehr guten Händen. Das heißt, ich habe da gerade auch sehr, sehr, sehr viel Zuversicht und Hoffnung. Ich bin allgemein ein extrem, extrem optimistischer Mensch. Ich sehe immer, immer das Gute. Würde ich wirklich so sagen, wirklich unterschreiben, dass ich immer das Gute sehe. Wenn was Schlimmes passiert, dann sehe ich auch da dann noch was daran gut sein kann. Deswegen geht's mir einfach extrem gut. Mental geht's mir extrem gut. Körperlich kann es mir natürlich besser gehen, aber es beeinträchtigt mich mental überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich habe da so die Zuversicht. Ich bin jetzt nämlich auch am 4. Januar nochmal in der anderen Klinik und da werden nochmal Tests gemacht, weil die wiederholen einen Hormontest, weil sie irgendwie das nicht glauben konnten, dass die Hormone wirklich nicht anschlagen. Und weil das in so wenigen Fällen der Fall ist, bei so wenigen Frauen. Das heißt, das wird jetzt nochmal wiederholt mit einem anderen Labor, die das nochmal ganz, ganz, ganz genauer messen können. Also noch, ja, einfach die Werte nochmal viel genauer als in der Charité. Ich wurde von der Charité vom endokrinologischen Abteil weiterverwiesen. Aber darauf möchte ich jetzt auch gar nicht so genau eingehen, weil ich hier gar keine Ergebnisse bisher habe und es für mich auch noch so keinen Sinn macht und die Ärzte mir auch gar keine Diagnose gegeben haben, weil sie eben auch nicht wissen. Und deswegen, ja, mir geht's gut. Ich freue mich super, dass ihr so interessiert seid. Ja, bin gespannt, wie das im Januar weitergeht. Bin aber auf jeden Fall zuversichtlich. Eigentlich passt die Frage da ganz gut, die ziehe ich vor. Wie gehe ich damit um, wenn Leute mir vorwerfen, nicht schnell genug zuzunehmen? Ich weiß gar nicht, wer es alles weiß, aber die meisten, denke ich, die jetzt hier zuhören, die wissen, dass ich eben auch in der Klinik bin. In der Charité oder beim Arzt, weil ich Hormonprobleme habe und ich möchte zunehmen. Und das ist jetzt nicht der Hauptgrund, aber unter anderem habe ich irgendwie, ja, gibt's halt so ein paar körperliche Probleme. Sie haben was im Gehirn gefunden, das muss weiter untersucht werden. Da wurde ich jetzt an eine weitere Hochschule verwiesen, weil da das bei der Charité auch nicht ausreicht. Ich möchte zunehmen und es fällt mir überhaupt nicht leicht. Und deswegen die Frage, warum, wie ich damit umgehe, wenn Leute mir vorwerfen, nicht schnell genug zuzunehmen. Ich finde es eigentlich ganz witzig, dass überhaupt davon ausgegangen wird, dass mir Leute vorwerfen, nicht schnell genug zuzunehmen. Eigentlich bin ich da direkt beim Punkt, weil es mir bisher niemand vorgeworfen hat, dass ich nicht schnell genug zunehme. Ich könnte halt erst so sagen, wie ich damit umgehe, dass ich die ganze Zeit Ratschläge bekomme, wie ich vielleicht zunehmen kann. Das finde ich nämlich so schwierig, weil da weiß ich ja sehr viel, wie ich zunehmen kann oder beziehungsweise könnte vielleicht, aber es funktioniert halt so nicht. Und das ganz wichtig finde ich ist immer, dass es halt auch nachhaltig ist. Weil noch schlimmer ist es, finde ich, wenn ich versuche, dass ich jetzt so schnell zunehme, dass ich dann irgendwann das Gefühl habe, dass mir der Appetit vergeht, dass ich keine Lust mehr habe auf Essen, weil das wäre so, ja, das wäre einfach voll hintenrum. Weil ich habe schon zum Beispiel, wenn ich zu viel von Dingen esse, dann mag ich die nicht mehr. Ich habe das nämlich zum Beispiel mit Erdnussbutter gemacht und mit Kokosmus, weil, ja, natürlich, so Fette gehen super schnell und ich möchte ja irgendwie meine gesunde Ernährung beibehalten, das heißt gesunde, aber so wie ich es halt liebe und ich habe dann echt so viel Erdnussbutter gegessen mit Banane, mein Freund hat sich die Augen verdreht, dass mir schlecht geworden ist, ich mag keine Erdnussbutter mehr jetzt, ich kann gerade überhaupt keine Erdnussbutter mehr sehen, ich mag jetzt zum Glück andere Nussbutter noch alle, aber ja, genau, und das möchte ich halt auch nicht, dass es passiert und so da ist dann eher so, wo ich dann sage, ich höre mir das immer an und versuche auch immer sehr, sehr konstruktiv mit sowas umzugehen und hoffe, mir gelingt das auch. Aber ich muss sagen, ich habe so ein tolles Umfeld. Niemand wirft mir vor, dass ich nicht schnell genug zunehme. Und ja, deswegen danke da, Hut ab. Und die beim Arzt haben halt auch gesagt, dass es gibt halt Frauen, da ist es einfach schwieriger, gerade mit der Hormonzusammensetzung, die ich habe. So, dann nehme ich die auch noch dazu. Finde ich mich schön oder wäre ich optisch lieber wieder so wie früher? Ich muss sagen, ich finde mich eigentlich immer irgendwie schön. Ich liebe mich so, wie ich bin, weil ich die Schönheit aus innen heraus sehe. Ja, optisch, ich hätte gerne unbedingt meinen Booty zurück, meinen schönen runden Po, meine Beine, bei mir sieht man es ganz besonders stark an meinen Oberschenkeln. Die sind so schlank geworden. Vor allem, weil ich halt auch am Körper so diese Exostosen habe und das fällt dann halt noch mehr auf. Also diese Überknochen, diese gutartigen Tumoren, die sind halt überall. Und dadurch ist es für meine Figur noch unvorteilhafter abzunehmen. Und ja, das gefällt mir nicht. Aber ich liebe mich trotzdem so, wie ich bin und versuche das irgendwie jetzt halt, solange ich so aussehe, trotzdem natürlich anzunehmen. Und ich muss sagen, mein Oberkörper gefällt mir nach wie vor, mein Gesicht auch. Da bin ich happy und das andere werde ich schon auch irgendwie wieder hinbekommen. Aber ja, da wäre ich deutlich optisch lieber wieder bei früher dabei. Aber das werde ich auch hinbekommen und da bin ich auch zuversichtlich. Und wenn ich dann irgendwie Hormone nehmen muss, aber es wird klappen, ja. Dann zu der Frage, wie gehe ich mit der Angst vor Zurückweisung um? Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Frage, weil ich da bei dieser Frage, als ich die eben gelesen habe, kam mir so, wann habe ich denn das letzte Mal Angst vor Zurückweisung gehabt? Und das ist schon so lange nicht mehr hergekommen. Das war schon so lange nicht mehr der Fall, dass ich da echt sehr dankbar bin, dass ich das irgendwie so länger nicht mehr hatte. Aber dann habe ich mir überlegt, so wie bin ich denn damit früher umgegangen oder ja, wie würde ich denn damit umgehen, wenn ich jetzt Angst vor Zurückweisung habe? Weil theoretisch können wir die ganze Zeit Angst vor Zurückweisung haben, vor Kleinigkeiten. Also natürlich glaube ich so, das Erste ist Zurückweisung von einem Partner, Partnerin, von einer Person. Und da habe ich das so indirekt auch mal erfahren, das erzähle ich dann auch gleich. Aber ich habe es nie so direkt erfahren. Mit direkt meine ich, ich bin nicht aktiv auf eine Person zugegangen und habe dann eine Zurückweisung erfahren. Aber es gefällt ja auch, wäre jetzt zum Beispiel im Job möglich, wenn man um eine Gehaltserhöhung bittet oder sich irgendwo bewirbt. Also da habe ich es natürlich schon erfahren. Ich meine, ich habe nicht immer Zusagen bekommen, aber das war für mich irgendwie, ist das für mich gar keine Abweisung. Und für sowas, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Also da würde ich keine Angst davor haben. Oder irgendwie ist es ja auch eine Zurückweisung, wenn man einen einen Vortrag hält und der nicht gut ankommt, dann wird man ja auch irgendwie so zurückgewiesen. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, so was sind denn eigentlich die schlimmsten Szenarien, die auftreten könnten? Und was sind denn die schlimmsten Szenarien, die aufgetreten sind? Und das sind dann meistens Szenarien, die gar nicht schlimm sind. Und dann können wir eigentlich weiter darüber nachdenken, wenn wir uns auch so schlimme Szenarien ausdenken können, weil Angst kommt ja eigentlich nur daher, dass wir in unserem Kopf irgendwelche Szenen abspielen, wo wir denken, das könnte passieren und dann haben wir davor Angst. Es ist ja noch gar nicht passiert. Und diese Angst können wir genauso umdrehen. Ich meine, wir können uns ja deswegen genauso wunderschöne Szenarien ausdenken und diese Kraft, die wir verwenden für diese Angst, einfach umdrehen und dafür verwenden, dass wir uns ganz schöne Dinge vorstellen. Weil ich meine, wenn wir die Kraft der Gedanken nutzen können, uns auf was Negatives zu konzentrieren, dann können wir sie auch dafür nutzen, auf was Positives zu konzentrieren. Und ich glaube ja halt voll stark auch an diesen Placebo-Effekt einfach, dass die Kraft der Gedanken so stark ist, dass wir dadurch unsere Wirklichkeit schaffen. Also erstmal so dieses, glaub nicht alles, was du denkst, aber am Ende entscheidet nämlich dein Denken, wie du handelst und dein Handeln entscheidet dann deine Wirklichkeit. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir ganz viel Fokus darauf legen, was wir denken und ganz viel Fokus auf die positiven Dinge im Leben schenken oder verwenden und eben gar nicht versuchen, erst in diese Angst reinzugehen, sondern uns mit diesen schönen Dingen zu beschäftigen. Wow. Und das mache ich halt, glaube ich, wirklich sehr. Da bin ich irgendwie auch sehr positiv gestimmt, weil ich auch fast nie wenig Zurückweisung erfahren habe oder aber Zurückweisung nicht als solche anerkennen, weil ich dann auch denke so, ja, eigentlich, okay, das tat jetzt kurz weh, aber daraus entsteht ja wieder was anderes. Und das ist ja eigentlich auch ein Geschenk. Und dann das wieder umdrehe und das als positiv sehe und dadurch nicht so eine Angst davor entwickle, sondern ja, das ist dann ein Schmerz, der kurz da ist oder vielleicht auch mal länger, aber am Ende hat der was Gutes und manchmal versteht man es vielleicht noch nicht, aber irgendwann versteht man es, denke ich halt immer. Und das ist so genau dieses, wo ich diese eine Ablehnung mal erfahren hatte, weil ich bin auch einfach schon irgendwie immer in einer Beziehung und habe das erste Mal, da war ich mit Nikolas zusammen, das ist der Gründer von Fly Foods, Erbsen Protein Drink. Da habe ich das erste Mal Ablehnung erfahren von einem Partner und ich hatte echt, also das war mit 29. Das heißt, bis dahin kannte ich das noch nicht und das war so schmerzhaft irgendwie, aber auch nur kurz und es war so gut, es war mit das Beste und für mich auch, ja, was ich sag, aber es ist so gut einfach, dass es mir passiert ist, weil ich daraus so viel gelernt habe und so stark geworden bin. Und zwar eben dieses, dass ich überhaupt gar nicht abhängig bin von irgendjemand, dass das Glück in mir liegt und so diese Abwendung kurz sehr wehtat, aber für uns alle das Beste war und dass ich dadurch halt so viel stärker geworden bin. Genau deswegen merke ich dann halt so wieder, das kann ja auch ein Geschenk sein. Und ich finde, wenn man das dann irgendwie so umdreht, dann entsteht aus dieser Angst eher eine Hoffnung. Oder die Angst löst sich dann irgendwie so mehr oder weniger auf. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu crazy philosophisch, aber ja, ich würde mal sagen, so gehe ich damit um. Und es passt irgendwie jetzt aber auch voll gut so, wie gehe ich mit Leid und Schmerz um, weil irgendwie ist das genau das Gleiche für mich. Ich habe einen Podcast dazu aufgenommen an Schmerzen wachsen oder ja, genau, ich glaube so, das war an Schmerzen wachsen. Den kann ich unten nochmal verlinken, ich bin gerade nicht mehr sicher, wie er heißt. Und da ging es darum, als ich wirklich diese chronisch körperlichen Schmerzen hatte, das wird ja dann irgendwie auch zum emotionalen Schmerz. Da muss man jetzt auch ein bisschen unterscheiden, was geht es jetzt um emotionalen oder um körperlichen Schmerz, wobei das ja dann oft auch zusammenkommt. Und da habe ich eine Episode dazu aufgenommen mit der Laura auch. Die hat mich da ein bisschen befragt, wie ich mit diesem chronischen Schmerz und damit umgegangen bin, dass ich quasi fast ein Jahr nicht laufen konnte und dadurch sich auch irgendwie meine ganze Person verändert hat, weil ich durch diese Schmerzen mich nicht so artikulieren konnte, nicht meine Freude ausdrücken konnte, weil das war so ein Kreislauf. Wenn ich mich gefreut habe, dann ich bin so ein Hüpfer, ich bin so ein Energiemensch, dann bin ich eigentlich gehüpft und war voller Energie und bin, ja, also so habe ich meine Freude gezeigt. und es ging dann nicht mehr, weil ich hier nicht hüpfen konnte. Ich konnte nicht so sein, wie ich in meiner Emotion bin. Und dementsprechend haben sich meine Emotionen auch verändert und meine Freude war nicht mehr so stark, zumindest am Anfang. Und dann habe ich halt versucht zu lernen, diese Strukturen zu ändern und meine Freude auch irgendwie anders zeigen zu können und nicht an dem auszumachen, wie ich es halt bisher ausgemacht habe. Und dazu habe ich eine Podcast-Episode aufgenommen. Da könnt ihr gerne reinhören, weil das ist echt nicht so ein schnelles Thema. Aber wenn es jetzt darum geht, so wie gehe ich mit Leid und Schmerz um, beziehungsweise ich fange mal damit an, wie bin ich früher damit umgegangen? Eher so diesen emotionalen Schmerz, da war ich so, oft, es kommt darauf an natürlich, wie stark der war, aber oft war ich so, ey Annelina, das ist jetzt mein inneres, es ist so, habe ich mit mir geredet, ey Annelina, memm nicht so rum, was bist du für eine Memme, du bist doch stark, schluck runter, ungefähr so. So bin ich mit mir umgegangen. Und das, also runterschlucken, ey, ja, ist wie so ein Keller, dann ist es in dem Keller, dann wird er immer mehr runtergeschluckt, dann wird er immer vollgerümpelter. Irgendwann wird diese Kellertüre geöffnet und alles bricht hervor. Okay, das habe ich dann auch gelernt. So gut, Keller ist offen, jetzt kommt das alles mal raus. So, mittlerweile, ich habe emotionalen Schmerz oder körperlichen Schmerz, das kann es auch sein, aber ja, körperlich kann ich recht gut mit umgehen. Ich sage mir, ich habe emotionalen Schmerz, Leid und dann gucke ich da erstmal so, hey, wo fühle ich den? Wo ist der? Ah ja, okay, tut weh. Mhm. Dann nehme ich den an, versuche ich zumindest. Also das ist jetzt mein Optimalfall. Ich würde nicht sagen, dass es immer so läuft, aber so versuche ich damit umzugehen. Dann nehme ich den an. Ich gehe auch noch richtig gerne kurz, wenn ich die Zeit habe, beziehungsweise gerade den Moment dazu, in den Schmerz rein. Machen wir noch einen traurigen Song rein. Das hätte ich früher nie gemacht. Ich konnte früher allgemein keine traurigen Lieder hören, weil ich dann direkt hätte angefangen zu weinen. Dann gehe ich da rein, versuche das zu lösen. Was heißt zu lösen? Aber ja, gehe einmal in den Schmerz rein und meistens durch das Weinen löst sich das bei mir. Manchmal bei mir ist auch so ein Ausdruck von Schmerzwut. Ich schlage in irgendwas rein und schreie einmal. Und dann löst sich dieser Schmerz recht schnell auf. Und dann versuche ich mich eben davon zu lösen. Und es ist wie so bei, wenn man läuft in einen Dornenbusch, man kratzt sich auf, man weiß, okay, oh, ja, tut weh. Okay, weiß ich jetzt, Dornen können wehtun. Sollte ich vielleicht nicht mehr reinlaufen, lerne ich daraus. Aber ich weiß, es heilt auch wieder. Und versuche mich nicht damit zu identifizieren und löse mich dann davon wieder. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir dürfen uns nicht mit unseren Schmerzen identifizieren, weil sonst werden wir zum Schmerz. Wenn wir es schaffen, wirklich diesen Schmerz als Teil von uns zu sehen, aber nicht als Identifikation, dann ist es so, so, so viel einfacher, mit diesen Schmerzen umzugehen, ob körperlich oder emotional. Und das ist super schwierig. Aber das ist so für mich das Ziel. Und wenn ich das schaffe, dann sind diese Schmerzen, die sind da, aber es sind halt Schmerzen wie viele andere Emotionen. So können wir mit allen Emotionen lernen, umzugehen. Außer Liebe und Frieden, das sind Teile von uns. Das ist für mich keine Emotion, das ist ein Seinszustand. So diese, deswegen, so Liebe möchte ich immer in mir haben, möchte ich komplett mich mit identifizieren, genauso wie Frieden. Genau. Aber alles andere, was wir so fühlen können, sind für mich oder ist für mich das höchste Ziel, mich damit nicht zu identifizieren, sondern es als Teil von mir zu sehen. Und das mache ich eben auch. Oder versuche ich so zu machen mit Leid und Schmerz. Natürlich geht es nicht immer. Also wenn ich mir weh tue, dann tue ich mir auch weh. Aber auf jeden Fall wichtig, so einmal kurz reinhorchen, annehmen, aber dann nicht reinsteigern und davon zu lösen. Das hilft mir auf jeden Fall. Es ist schon noch so ein leichter Unterschied eben, ob Leid und Schmerz emotional oder körperlich. Deswegen empfehle ich euch auch noch diese andere Episode. Aber gerade dieses so, ja, dieses Emotionale, finde ich, geht ganz gut durch das, wie ich es gerade beschrieben habe. Und dann auch auf die schönen Dinge zu konzentrieren. Die schönen Dinge im Leben. Wir haben diese emotionalen Themen. Es ist schwer. So nach jedem Tal kommt ein Berg und dann kommt aber wieder ein Tal und es geht noch höher und es wird immer so weitergehen. Aber wir werden immer höher gehen und immer mehr lernen und immer mehr schöne Aussichten erfahren. Und irgendwie, ja, das ist so, nicht in der Zukunft zu leben, aber zu wissen, dass es vorbeigeht, dass Wunden heilen, dass es wieder zuwächst, dass wir daraus lernen, dass wir wissen, dass dann Dornen wehtun können, uns kratzen können und das nächste Mal das anders machen können. Und das nicht vermeiden, weil wir daraus jedes Mal stärker werden können. So, also nicht im Vermeidungsschmerz leben. Genau. So, was haben wir hier noch? Was habe ich noch aufgeschrieben? Wie alt ich bin? Das ist schnell beantwortet. Ich bin 32 und ich bin geboren am 23.09.1990. Ich bin gerade noch Jungfrau. Am 24. ist man schon Waage. Und ich bin quasi ein Tag und Äquinox, Tag und Nacht gleiche. Oh, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie voll schön, deswegen sage ich das immer dazu. Ja, bei mir sind die Tage und die Nächte gleich lang. Und ja, in manchen Kalendern bin ich auch schon Waage, deswegen sehe ich mich so ein bisschen als beides. Ich habe Eigenschaften von beiden Sternzeichen, aber ich habe auch dazu eine Podcast-Episode aufgenommen, auch mit Lori. Die heißt Konzepte, brauchen wir das wirklich? Weil ich da so ein bisschen pro Contra, ja, eher so ein bisschen Contra auch Konzepte bin. Hört da gerne mal rein, das ist echt was, was mir auch sehr wichtig oder sehr viel bedeutet, dieses Thema, dass man sich da nicht in irgendwelchen Konzepten verfängt. Thema auch hypersensibel, Astrologie, vegan, Yogi, genau diese ganzen Dinge, Konzepte, Boxen, Schubladen. Hört da gerne mal rein. Ja, und jetzt, wie finde ich Motivation in Phasen, in denen ich mich kraftlos und ohne Energie fühle? Das ist auch eine schöne Frage für mich, auch oder auch ein bisschen schwieriger, beziehungsweise ich habe das auch ganz selten. Ich bin so ein Energiebündel. Wenn meine Freunde mich beschreiben, ich glaube, die Lori hat es auch in irgendeinem, vielleicht hat die es auch in einem Podcast gemacht, dann werde ich als Energiebündel oder Flummi beschrieben und ja, so unter anderem halt. Und das ist auch wirklich so ein Ding von mir. Ich habe extrem viel Energie immer und Motivation und Euphorie und ich bin sehr, 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 sehr selten schlecht drauf und ich bin so dankbar auch dafür und ich kenne das selten, dass ich mich kraftlos und ohne Energie fühle und wenn ich das tue, dann versuche ich mich nicht zu pushen. Das habe ich früher gemacht. Also dann habe ich mich gepusht und versucht so, hey, noch komm, da geht noch mehr und schneller. Aber wenn ich das jetzt viel hätte, mich viel, ja, viel, sagen wir, viel wenig Energie hätte, das oft vorkäme, dass ich energielos wäre, dann ganz, ganz wichtig, würde ich mein Umfeld überdenken. Ich würde überdenken, mit wem ich meine Zeit verbringe. Also was mir die Energie zieht, weil es hat ja auch irgendeinen Grund. Also ich finde, ich habe ganz viel Energie aus mir, aber es gibt so viele externe Faktoren wie interne Faktoren, die Energie ziehen können. Und dann würde ich mich wirklich hinsetzen und mir überlegen so, hey, warum habe ich so wenig Energie? So, ich meine, es kann auch was sein, es kann sogar eine Krankheit sein, also abgesehen von Depressionen, kann es aber auch sein, dass irgendwie was mit dem Darm zu tun hat, dass man, wie heißt es, Borreliose, das kann sein, dass man mal von einer Zecke gebissen wurde und Schwerfolgen hat und deswegen ganz Spätfolgen schlapp und müde ist und diese Antriebslosigkeit verspürt. Das kann sogar sein. So, das heißt, da weiß ich natürlich nicht, wenn das jetzt der Fall ist, dann, wenn es wirklich super lange ist, dann, ja, dann vielleicht auch mal gesundheitlich schauen, ob das ein Grund sein könnte, dann Check-up machen. So, wenn das ausgeschlossen ist, dann schauen so, was zieht mir extern die Energie? Und das dann versuchen, langsam zu verändern und sich mit anderen Menschen zu begeben, Menschen, die einem Energie geben. Ich sag das vielleicht so einfach, aber ich glaube, dass das irgendwie möglich ist. Und dann aber natürlich auch an sich arbeiten. So, vielleicht ist man ja auch selbst die Person, die einem Energie nimmt, indem man schlecht über sich redet. Und da dann versuchen, dem Ganzen irgendwie so eine Wende zu geben, indem man gut zu sich ist und auch dieses so fake it until you make it, aber auch sich eingesteht, so vielleicht brauche ich diese Pausen, nicht immer nur zu pushen, das muss irgendwie so eine schöne Balance sein und dann jeden Morgen, wenn du aufstehst und denkst, boah, ich habe keine Lust auf diesen Tag, zu wissen, so abends schon zu wissen, das mache ich super gerne. Und morgen früh, wenn ich aufstehe, dann mache ich das als erstes. Wirklich was zu tun, wo du weißt, das gibt dir Energie, du liebst das. Und dir auch jeden Tag Zeit dafür nehmen, irgendetwas zu tun, was du über alles liebst, worauf du dich freust und was dir Kraft schenkt. Also zum Beispiel in meiner Zeit, wo ich wirklich das war für mich wirklich die schwerste Zeit in meinem Leben, würde ich sagen. Es ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her, wo ich einfach diese Diagnose hatte, dass ich nie wieder laufen konnte, dass ich im Rollstuhl sitze, bla bla bla. Muss ich auch gar nicht alles ausführen, aber ich hatte einfach diese chronischen Schmerzen und konnte nicht laufen. Da dann mir irgendwie was zu suchen, was mich so ein bisschen ablenkt. Und was heißt ablenkt, aber was mir halt Freude bereitet. Weil Sport war wirklich so für mich so das Ein und Alles. Also was mein Ein und Alles, so schon immer gewesen. Und das war dann so, jetzt geht's nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr laufen. So, wow, okay. Aber dann, ich konnte trotzdem frische Luft schnappen und irgendwann konnte ich dann auch wieder so ein bisschen laufen. Und dann bin ich halt beim langsam Spazieren gehen geblieben. Hab mir morgens so, immer wenn es wieder ging, manchmal konnte ich wieder spazieren, manchmal ging es halt nicht, bin ich spazieren gegangen. Und das hat mir so viel bedeutet. Und habe mich mit Freunden getroffen auf dem machen. In der Regel war das halt die Corona-Zeit, Coffee Walk, aber dann halt irgendwie Coffee Talk oder so. Sowas. Einfach irgendwas, was mir extrem viel Freude bereitet hat. Ich konnte dann irgendwann auch wieder spazieren gehen. Und dann bin ich wirklich jeden Morgen eine Runde spazieren gegangen, auch wenn es nur ganz kurz war, einmal raus. Und ja, das war für mich traumhaft. Und es war, teilweise bin ich gehumpelt, teilweise bin ich normal gelaufen. Ja, genau. Also da kann ich wirklich sagen, such dir etwas, was dich glücklich macht, wo du jeden Tag machst, was dir Energie gibt. Versuch dir dein Umfeld so zu gestalten, dass es dir Energie gibt, auch zu Hause. Nicht nur von Freunden und Menschen im Leben, sondern auch dein Schlafzimmer, deine vielleicht Blumen. So, versuch dein ganzes Zuhause so einzurichten, dass es dich glücklich macht. Vielleicht ziehst du dich auch noch so an, dass es dich glücklich macht. Dann lächelst du dich morgens jeden Tag im Spiegel an und sagst, wow, ich bin so ein toller Mensch. Ich liebe mich. Ich bin so dankbar, dass ich am Leben sein darf und dass ich hier mit mir bin. Und ich bin alles, was ich brauche. Ich genüge. Ich bin wundervoll. Sag dir das jeden Morgen. Lächel dich dabei an in den Spiegel und guck dich nicht an und denk so, wow. Ja, darüber brauchen wir gar nicht reden. Fokussier dich hier auf das Positive, wie toll du bist. Und ich hoffe, dir hilft das. So, dass, ja, fake it until you make it ist manchmal wirklich sinnvoll, weil das ist wieder die Kraft der Gedanken. Und wenn es manchmal noch nicht da ist, dann kann es noch kommen. Zu der Frage, was meine Zukunftspläne sind. Auch eine sehr, sehr schöne Frage. Ich bin ja so eine Person, die nämlich an sich eigentlich keine Pläne macht. Wäre da das Wörtchen eigentlich nicht. Ich habe aber auch mal eine Episode dazu aufgenommen, warum ich nicht so viel von Zielen halte und ob wir Ziele und Pläne wirklich brauchen oder beziehungsweise allgemein, was meine Meinung dazu ist. Also ich bin nie kontra Ziele, aber einfach diese Konzepte funktionieren nicht für alle. Und ich bin nicht so diese typische Person, die so typische Ziele hat, wie wo siehst du dich in 5 Jahren? Da kann ich immer darauf antworten, ich sehe mich glücklich und zufrieden und hoffentlich genauso wie jetzt. Genau, nicht viel oder nicht viel anders als jetzt, zumindest von meinem emotionalen Zustand. Ich meine, es kann immer besser werden, aber das ist so, es ist nicht so, ich erwarte nicht irgendwas und es ist nicht so, ich brauche das, um erfüllt zu sein. Ich brauche nicht das, um glücklich zu sein. Ich bin glücklich und in 5 Jahren sehe ich mich genauso glücklich oder hoffe ich natürlich, dass ich genauso glücklich bin. Und das sind immer so die Antworten, die ich auf so Fragen früher gegeben habe. Und ich habe mich früher immer voll unter Druck gesetzt gefühlt, wenn ich sowas beantworten sollte. Weil ich dachte so, ja, jetzt muss ich wissen, weil alle hatten immer so mega den Plan. In 5 Jahren möchte ich das und das erreicht haben, das und das gegründet haben, so und so viel verdienen. Ich so, I don't care. Hab das dann auch irgendwie immer gesagt, aber es war dann halt so, okay, Annalena, du brauchst deine Ziele, du musst dir das genau vorstellen, schreib dir das auf. Mittlerweile sehe ich das anders, ich mache das so, wie ich das machen möchte und habe aber diesmal Ziele für nächstes Jahr. Beziehungsweise ich habe immer Vorstellungen und irgendwie so, ich habe immer eine Richtung, ich weiß ganz genau, was ich will und das ist halt teilweise ein bisschen undefinierter. Also ich weiß zum Beispiel, nächstes Jahr, ich möchte mich viel mehr auf Yoga fokussieren. Yoga ist gerade so das, was mich erfüllt und das sind eben Dinge, die ich immer weiß, was mich erfüllt. Das ist gerade Yoga und darauf möchte ich mich mehr fokussieren. Ich werde wahrscheinlich auch oder ich werde eine Klasse übernehmen in Berlin und dann auch jetzt mal unterrichten, nicht nur bei Retreats und Workshops, einfach weil es irgendwie mir doch so viel Erfüllung gibt. Ich mag dieses Commitment immer nicht so, weil ich ja so viel unterwegs bin und dann ist es immer irgendwie so, ja, aber jetzt habe ich eigentlich diese Yoga-Klasse, jetzt müsste ich auch in Berlin sein, aber auch dafür gibt's eine Lösung, es gibt Subs, also Personen, die dann meine Klasse übernehmen können, deswegen werde ich das auf jeden Fall machen und das ist sowas, was ich mehr nächstes Jahr, was ja schon bald ist, angehen möchte und dann, ja, das mit meiner Gesundheit, das möchte ich auf Vordermann bringen, vor der Frau. Auf vor der Frau bringen, natürlich sagt man das. Aber das finde ich, das sollten wir einführen, das Wort. Das möchte ich auf vor der Frau bringen. Das hört sich richtig komisch an. Und mich da nochmal mehr mit beschäftigen, das jetzt wirklich ernst nehmen. Und dann möchte ich mehr in Wien sein, bei meinem Freund. Ja, ich weiß, dass ich sehe mich auf jeden Fall mit einer Familie, so ganz typisch klassisch irgendwie mit einer Familie glücklich in einer Wohnung oder in einem Haus. Also so, das ist schon sowas, was ich dann irgendwie immer gefühlt habe. So ganz, ganz cheesy. Ich hätte unglaublich gerne mal ein Eigenheim und ich habe früher immer gesagt, wenn man mich gefragt hat, hey, was machst du mit dem Geld, Annalena? Ich so, ich spare das.
So, ich habe Taschengeld bekommen oder Weihnachtsgeld von meiner Omi oder von meinen Eltern. So, ja, dann, was kaufst du dir denn Schönes? Ich so, ich spare auf mein Eigenheim. Das war immer meine Antwort. Und das möchte ich mir irgendwann erfüllen. Und das sehe ich auch so wirklich noch in Zukunft. Das ist so ein konkreter Wunsch, den ich habe, den ich formulieren kann. Und ich weiß, das würde mich unglaublich erfüllen. Das heißt, das ist ja auch irgendwo ein Zukunftsplan. Aber es ist jetzt nicht so dieses Analytische, was bei mir, was vielleicht bei vielen anderen der Fall ist, sondern es ist mehr so, das erfüllt mich. Und das ist genau, was ich eben gesagt habe. Yoga, eine glückliche Beziehung. Ich möchte mich nochmal mehr auf Freunde fokussieren, so the Big Fives in meinem Leben. Also die Freunde, die mir wirklich Kraft schenken, mich mehr um diese Beziehungen kümmern und dann auch nicht so viel in andere investieren, weil ich merke, ich habe einfach die Kraft nicht. Ich habe so viele Freunde, Freundinnen und ich liebe alle meine Freundinnen und ich bin super dankbar. Aber teilweise habe ich auch Freundinnen, wo ich weiß, ich habe sie einfach nur, weil ich sie habe. Also aufgrund der Zeit und wenn man sich schon so lange kennt, aber eigentlich ist es gar nicht mehr so 100% das Wahre. Das heißt, da werde ich dann auch nicht mehr die Zeit mir dafür nehmen, extra mehr zu investieren, sondern die wirklich auf die Freundinnen oder Freunde, aber bei mir sind es hauptsächlich Freundinnen, legen, die mir sehr viel bedeuten. Und die möchte ich auch mehr um mich herum halten. Am liebsten, wirklich am allerliebsten, das ist schon immer so ein bisschen mein Traum, würde ich so eine Community schaffen, so eine Glücksoase. Ich glaube, das will auch irgendwie jeder. Mit einem veganen Kaffee, mit ganz leckerem Essen, mit diesem Essen, was alles so unverarbeitet wie möglich ist, aber nicht zu übertrieben. Pareto-Prinzip, wie mein neues Buch, 80-10, einfach voll Glück. Dann ist man da einfach wirklich voller Glück danach. Da gibt's dann eine Yoga-Oase oder Pilates, sowas, was für Körper, Geist und Seele ist, dann können da Menschen hin, die auftanken wollen, alle, die ich gern habe. Am liebsten hätte ich da noch so einen Lebensraum. So, ja, das würde ich schon irgendwie sehr willkommen heißen, wenn ich das irgendwann mal gestalte. Das ist so eine ferne Zukunft. Genau, so, ja, das sind meine Pläne, die mir gerade so in den Kopf kommen. Mehr in Wien sein. Ich werde vielleicht auch, also ich werde 2 bis 3 Monate nach Wien gehen zu meinem Freund. Ich kann mich da auch mehr sehen in Zukunft. Also jetzt wohne ich noch in Berlin. Und Berlin ist eine ganz tolle Stadt. Aber es ist auch so schnelllebig und ich bin so empfänglich für Informationen. Ich kann die auch gut ausschalten, denke ich immer. Aber in mein Unterbewusstsein gehen die trotzdem alle rein. Und ich merke das halt dann immer, wenn ich nicht mehr in Berlin bin, dann fahre ich plötzlich voll runter. Und dann denke ich immer so, wow, Berlin hat doch einen größeren Einfluss auf mich, als ich es in Momenten in Berlin wahrnehme. Und zwar nehme ich es da kaum wahr. Aber ich sehe halt immer, dass ich in Berlin ganz viele Dinge mache, um runterzukommen. Also früher habe ich das nicht gemacht, deswegen war ich auch sehr gestresst. Und mittlerweile mache ich halt super viel für mich. Also ich mache gut Yoga, habe ich immer schon gemacht, aber ich mache halt sehr, 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 sehr viel Yoga, hauptsächlich Yoga. Dann gehe ich auch in den Spa, ich gehe in die Sauna, ich treffe mich mit Freunden in einem ruhigen Café. Ich mache halt sehr viele Dinge, die mir Ruhe und Kraft geben. Währenddessen mir der Ort mehr oder weniger auch Kraft nimmt und ich jetzt, wenn ich an anderen Orten bin, das irgendwie weniger mache, weil nicht so viel von dem Ort an Kraft freigebe. Und dass da dann genau andersrum ist. Ja, und das fällt mir immer mehr auf. Deswegen, in Wien ist das so, da ist es ein bisschen anders. Da fehlt mir das dann aber auch irgendwo. Da ist einfach noch nicht so die Kultur. Da ist noch nicht das Yoga. Da gibt's nicht die tollen veganen Cafés, die mich glücklich machen. Es gibt nicht diese tollen Studios. Aber das kann ja alles kommen. Oder ich mache es. Das kann ich mir nämlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Wirklich irgendwann so ein eigenes Studio zu haben. Dass das dann so ein bisschen erst eher das Kleine. Ja, genau. So, das würde ich sagen, das reicht jetzt auch erstmal. Das sind meine Zukunftspläne für nächstes Jahr und ein bisschen die Jahre darauf. Ich freue mich, wenn du hier zugehört hast. Ich freue mich wie immer über eine Bewertung. Das bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Und wenn ihr ein iPhone habt, dann könnt ihr bei eurem iPhone, bei der Suchfunktion, Podcast eingeben, dann kommt diese Podcast-App und dann meinen Podcast Conscious Gangster eingeben und dann könnt ihr da auch ganz, ganz super leicht eine Review, eine Bewertung schreiben.
Also indem ihr nach unten scrollt, dann könnt ihr die Sterne vergeben. 5 wäre ich euch sehr dankbar. Wenn ich mich verbessern darf, dann auch sehr gerne eine DM auf Instagram. Und dann könnt ihr da noch eine Bewertung schreiben. Wirklich, das hilft mir super, super, super viel, weil ich mit diesem Podcast nicht verdiene. Und ja, das natürlich so hilft, an Reichweite zu gewinnen. Und auf Spotify geht's ja eh ganz einfach. Da könnt ihr die 5 Sternchen drücken. Und darüber würde ich mich super, super freuen. Ja, ich wünsche euch wundervolle Weihnachten oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Eine schöne Zeit. Habt euch lieb!